ARD. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Ricardo Mastrocola.
Israel macht uns allergrößte Sorgen. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Aber Israel muss auch ein Land bleiben, das den humanitären Verpflichtungen gerecht wird.
Das ist bei weitem nicht die Art der Kritik, die man erwarten kann, denn die Zustände in Gaza sind unerträglich.
Das widerspricht grundlegenden humanitären Prinzipien und scheint darauf ausgelegt zu sein, die Kontrolle über lebenswichtige Güter als Druckmittel zu verstärken.
Den Terror bekämpfen und zugleich den Frieden suchen. Und beides ist weiterhin notwendig.
Schwieriger, komplizierter, sensibler, trauriger kann eine Debatte gar nicht sein, wenn wir über Israel sprechen. Die Kriegsführung im Gazastreifen und die täglichen Meldungen über zivile Todesopfer, über das Schicksal der Geiseln, die noch immer von der Hamas festgehalten werden. Wir versuchen uns jetzt ein Bild zu verschaffen. Vor dem Hintergrund, dass die israelische Regierung plant, den Gazastreifen zu besetzen, auch langfristig, dass der Druck auf die Hamas steigt, weitere Geiseln freizugeben unter Mithilfe der US-Regierung und vor dem Hintergrund, dass der Druck auf Israel steigt, die palästinensische Bevölkerung nach wochenlanger Blockade wieder ordentlich zu versorgen, um eine humanitäre Katastrophe abzuwenden, die im Grunde längst da ist. Und wir feiern ein Jubiläum in schwierigen Zeiten, 60 Jahre deutsch-israelische Beziehungen, ziemlich viel auf einmal, alles in den nächsten 55 Minuten. Vertreibung, Räumung, Übernahme, was wird aus dem Gazastreifen? Das ist eine der wichtigen Fragen in dieser Folge. Und so haben wir diesen Tag auch genannt, wie immer nachzuhören in der App der ARD Audiothek. Zuerst der Blick zurück auf die vergangenen Wochen im Gazastreifen, wo Essen, Trinkwasser, medizinische Versorgung nicht nur knapp geworden sind, sondern für viele Menschen schlicht nicht mehr greifbar sind. Durch die andauernde israelische Blockade der Hilfslieferungen. Was bedeutet das für die Menschen, zum Beispiel für die Kinder? Unsere Korrespondentin Hanna Resch berichtet.
Zärtlich streichelt Shurok über die wenigen verbliebenen Haare ihrer Tochter. Man kann die Knochen der 12-jährigen Rahaf unter der Haut sehen, so dünn ist sie. Mit leiser Stimme sagt sie der Nachrichtenagentur AP: Ich habe Angst, dass ich mich nicht erhole, dass ich nicht wieder so werde wie früher und dass ich keine Behandlung bekomme. Rahaf leidet an schwerer Mangelernährung. Ihr Körper hat über einen längeren Zeitraum zu wenige Nährstoffe erhalten, was jetzt zu ihren lebensbedrohlichen Gesundheitsproblemen führt. Die meisten Familien im Gazastreifen kämpfen gerade darum, das absolute Mindestmaß an Grundbedürfnissen zu decken, während Israel seine Angriffe und die Blockade von Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Hilfsgütern seit 10 Wochen fortsetzt. Die Gefahr, dass eine Mangelernährung auftritt, ist besonders bei Alten, Kranken und Kindern groß. Rahaf ist laut UNICEF-Angaben eines von mehr als 65.000 Kindern im Gazastreifen mit Symptomen. Ihre Mutter fühlt sich hilflos. Ich habe Angst, sie zu verlieren. Ich habe Angst, dass sie mir aus den Händen gleitet. Unsere Kinder haben das Recht, das Leben zu genießen, ohne Angst zu leben, zu spielen, zur Schule zu gehen. Ihre Kindheit ist weg. Ihr Leben ist weg. Das Leben hat sie zerschmettert. Rare Barshara, ein Arzt im Al-Rantisi Kinderkrankenhaus, erklärt gegenüber der Nachrichtenagentur AP den Verlauf der Mangelernährung. Mangelernährung führt bei Kindern häufig zu starkem Gewichtsverlust, was natürlich zu einem geschwächten Immunsystem führt, das wiederum schwere Infektionen nach sich zieht. Leider sind aufgrund dieser schweren Infektionen der Mangelernährung und des geschwächten Immunsystems einige Kinder gestorben. Helfen können die Ärzte kaum mehr. Die benötigten speziellen therapeutischen Nahrungsmittel, wie etwa energiereiche Erdnusspaste, fehlen laut WHO-Angaben mittlerweile auch. Vergangenen Freitag hatte der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, einen amerikanisch-israelischen Plan, humanitäre Hilfe in Teile des Gazastreifens zu verteilen, skizziert. Dabei würden zunächst nur 60% der Bevölkerung versorgt werden. Der Hilfsmechanismus, der von einer neuen gegründeten privaten Stiftung unter US-amerikanischer Leitung verwaltet würde, ziele darauf ab, Lebensmittel so zu verteilen, dass die Hamas nicht in der Lage sei, sie in die Hände zu bekommen. Israel hatte wiederholt Hamas beschuldigt, Hilfslieferungen zu stehlen und daraus Profit zu schlagen. Humanitäre Hilfsorganisationen hingegen betonen, dass die überwiegende Mehrheit der Lebensmittelhilfe tatsächlich die bedürftige Zivilbevölkerung erreiche. Zunächst wären 4 Verteilungszentren geplant. US-Botschafter Huckabee dazu in seiner Rede in der US-Botschaft in Jerusalem. Ich möchte sagen, dass die Israelis für die notwendige militärische Sicherheit sorgen werden, da es sich um ein Kriegsgebiet handelt. Aber sie werden nicht an der Verteilung der Lebensmittel oder an deren Transport nach Gaza beteiligt sein. Die Vereinten Nationen und andere führende Hilfsorganisationen in Gaza haben den US-israelischen Plan unter anderem deshalb abgelehnt. Militärischer Schutz durch die israelische Armee würde dem humanitären Grundsatz der Neutralität widersprechen. Zudem befürchten sie, dass der Plan die erzwungene Vertreibung von Palästinensern begünstigen und die Bedürfnisse der Bevölkerung nicht ausreichend decken würde. UN-Kinderhilfswerksprecher James Elder erklärte am Freitag in einer Pressekonferenz: Das widerspricht grundlegenden humanitären Prinzipien und scheint darauf ausgelegt zu sein, die Kontrolle über lebenswichtige Güter als Druckmittel zu verstärken. Dabei gibt es eine einfache Alternative. Beendet die Blockade, lasst humanitäre Hilfe herein und rettet Leben. Währenddessen stehen ein paar Kilometer von der Grenze entfernt Laster mit Tonnen an Essen und Medikamenten. Die 12-jährige Rahaf wünscht sich: Ich hoffe, ich werde wieder so wie früher. Ich hoffe, die Grenzübergänge öffnen sich, damit Essen und Medizin hereinkommt. Und ich hoffe, dass ich wieder mit meinen Freunden und meinen Schwestern spielen kann.
Eines von tausenden Kindern in Gaza, die Hunger haben. Hannah Resch war das mit einem Blick in den Gazastreifen. Am Wochenende war der neue deutsche Außenminister in Israel auf Antrittsbesuch, hat interessanterweise erstmal die Angehörigen der verbliebenen Geiseln getroffen, erst danach dann die Vertreter der israelischen Regierung und dann ist er auch noch im Westjordanland gewesen, um die palästinensische Führung dort zu besuchen. Heute aber steht in Israel vor allem die Freilassung eines US-Amerikaners im Vordergrund, eine Geisel der Hamas. Bettina Meyer ist unsere Korrespondentin in Tel Aviv. Die Geisel ist am Nachmittag übergeben worden. Wie ist das abgelaufen, Bettina?
Ja, man muss sagen, dass es eine richtige Zitterpartie ist. Jetzt in diesen Minuten ist Edan Alexander eine Geisel von insgesamt noch dann 58, die noch im Gazastreifen verbleiben, freigekommen. Er soll sich jetzt gerade auf dem Weg vom Roten Kreuz, die ihn von den Hamas-Terroristen abgeholt hat, in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen, auf dem Weg nach Israel befinden. Wir haben jetzt aber noch nicht die letzte Bestätigung, dass er auch angekommen ist. Das muss das israelische Militär erst bestätigen. Und dann erst gibt es Gewissheit hier in Israel. Also ist momentan ist wirklich hier die Stimmung angespannt auf dem Platz der Geiseln hier in Tel Aviv. Nur wenige Minuten von hier ist, also kann man wirklich sagen, ist Stille und Erwartung. Und dann wird sicher ein Jubelgeschrei losbrechen. Aber es ist auch gleichzeitig die Sorge der Angehörigen der weiteren Geiseln, dass möglicherweise jetzt nur einer freikommt und die anderen oder noch einige eben dort bleiben werden und das Schicksal unklar bleibt. Und da ist die Sorge auch sehr groß auf der anderen Seite.
Offenbar ist das, was jetzt heute passiert, auf großen Druck der USA geschehen. Die Hamas soll noch erstmal keine Bedingungen daran geknüpft haben. Wie kam es zu dieser Freilassung?
Also ganz entscheidend, das sehen hier viele Israelis auch so, die dem den ganzen Tag auch immer wieder auf dem Platz der Geiseln das lautstark deutlich gemacht haben, dass sie Donald Trump, also dem US-Präsidenten, dafür danken, dass er es möglich gemacht hat. Es steht ja sein Nahostbesuch an, also ab morgen reist er in die Region. Es ist zwar kein Stopp in Israel offiziell geplant, aber er fährt in die arabischen Nachbarstaaten, um dort auf verschiedenen Ebenen auch nochmal Druck zu machen. Auch der Sondergesandte Steve Witkoff, der ist heute in Israel gelandet und jetzt eben auch mit der Familie von Edan Alexander am Gazastreifen, um den amerikanischen Israelier, der als Soldat ja gefangen genommen wurde, abzuholen. All das, das Trump hier gesagt hat, es muss vorangehen, wird ihm wieder zugeschrieben. Das hat ja schon mal funktioniert. Jetzt hat man allerdings hier noch andere Stimmen gehört, die so ein bisschen munkeln, Trump könnte auch gekauft werden. Mhm. Unter anderem von Katar, der ja eine Nähe zur Hamas nachgesagt wird und auch belegt ist, weil Donald Trump soll demnächst von Katar ein Riesen Geschenk bekommen, eine neue Air Force One auf Kosten von Katar. Und insofern wird hier in Israel aber auch vermutet, dass Trump sich vielleicht kaufen lässt und es vielleicht zu einem neuen Deal kommt, der andere Bedingungen hat, als die wir bisher kennen.
Wir werden das weiter beobachten. Wie sind denn die Reaktionen der anderen Angehörigen, die seit langem darauf warten, dass die anderen Geiseln freigelassen werden? Du hast es schon angedeutet.
Also die haben sich heute auch immer wieder und stehen jetzt auch am Platz der Geiseln mit Plakaten, mit Bildern ihrer Angehörigen. Darunter ist zum Beispiel die Einhaf Zangauka, also die hier eine Stimme fast geworden ist, ein Bild für die Angehörigen der Geiseln als Mutter eines 24-jährigen Sohnes Matan Sangauka, der aus Neos, aus dem Kibbutz am Gazastreifen entführt wurde und sie wirklich bei jeder Gelegenheit auftritt und Netanyahu auch ganz deutlich kritisiert und sagt, er würde ihren Sohn töten mit immer weiterer militärischer Gewalt. Das ist eine Aussage, die wir ja heute auch wieder ganz oft gehört haben, dass mehr militärischer Druck, der ja geplant ist von Seiten der Netanyahu-Regierung, nicht dazu führt, dass die Geiseln überleben werden. Man muss auch sagen, von den 59, jetzt sind es 58 Geiseln, die noch im Gazastreifen gefangen gehalten werden, sollen vielleicht noch 20, 21 am Leben sein, wenn es hochkommt. Und natürlich hofft jeder Angehörige, dass es vielleicht sein Familienmitglied ist, was noch lebt.
Das, was wir jetzt heute erleben, die Freilassung dieser einen Geisel, was könnte das bedeuten für die weitere Entwicklung? Könnte es wieder zu einer Waffenruhe kommen und zur Freilassung der anderen? Heißt auch Wiederaufnahme eines Planes, den es Anfang des Jahres schon gegeben hat, oder ist es viel zu weit vorgegriffen?
Ja, die Skepsis in Israel ist immer sehr groß, denn es hat ja schon so oft Vorstöße gegeben und dann ist nichts draus geworden. Allerdings haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich die zweite Freilassungswelle erlebt, wo doch einige Geiseln noch herausgekommen sind. Also, und auch das wurde ja Donald Trump zugeschrieben mit seinem Amtsantritt. Jetzt kommt der Nahostbesuch. Vielleicht ist das wieder eine Zäsur. Und jetzt haben wir auch gehört aus Israel, dass sich eine Delegation auf den Weg macht, morgen nach Kairo zu den Verhandlungen, sodass also gleich nach der Freilassung auch neue Friedensgespräche beginnen sollen. Das ist hier eine zarte, kann man sagen, zarter Moment der Hoffnung, die man doch jetzt verspürt, im Gegensatz zu vielen vorherigen Versuchen. Aber was letztendlich daraus wird, das muss man einfach abwarten. Zu oft ist dann doch wieder alles zerschlagen worden. Und man weiß auch genau, dass Netanyahu immer noch nicht davon abrücken will, weiter noch mehr Militär in den Gazastreifen zu schicken, um die Kämpfe dort weiter zu intensivieren.
Und darin wird er ja offenbar auch von vielen in Israel unterstützt. Aber es gibt auch weiterhin Proteste. Es gibt die Stimmen der Angehörigen der Geiseln. Es gibt auch Ex-Militärs, die den bisherigen Weg Israels kritisieren. Also wie stark ist diese Unterstützung der israelischen Regierung tatsächlich?
Also tatsächlich ist es eine gespaltene Gesellschaft. Das muss man sagen. Seit dem 7. Oktober ist das ganze Land traumatisiert. Das kann man wirklich an jeder Ecke sehen, egal mit wem man spricht, mit dem Taxifahrer, mit der Frau im Supermarkt. Es ist egal. Jeder kennt jemand, der irgendwas am 7. Oktober etwas Schreckliches erlebt hat. Und jetzt scheiden sich die Geister daran, wie man noch eben damit umgeht, dass der Krieg endlich zu Ende geht. Eigentlich sind sich viele, dass der Krieg enden muss. Aber auch ist die Angst sehr groß, dass die Terrororganisation sich neu organisiert. Das hat sie ja bereits getan, auch mal immer wieder in den vergangenen Monaten und dann Israel weiter beschießt. Es hat auch vor wenigen Tagen wieder Alarm, also Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen in zwar kleiner Form gegeben, aber es hat ihn gegeben. Und deshalb gibt es eben einen Teil der Bevölkerung, der sagt, wir wollen wirklich, dass der Krieg endet. Das geht nur durch Verhandlungen und einer Einigung. Aber es gibt eben auch die andere Seite, vor allem auch das rechte Regierungslager Netanyahus und dessen Anhänger, die sagen, nur mit militärischem Druck und der endgültigen Vernichtung der Hamas im Gazastreifen kann man endlich Frieden bekommen. Es geht aber dann auch so weit, dass sich dann viele von diesen Anhängern wünschen, Gaza auch eben zu besetzen und zu besiedeln.
All das fällt zufälligerweise zusammen mit dem Besuch des deutschen Außenministers Johann Wadephul. Gestern war er in Israel. Der hatte da vermutlich noch nicht seine Finger im Spiel. Aber welche Spuren hat er hinterlassen in Israel und welche Botschaft hat er hinterlassen?
Naja, man kann das ja wirklich sagen, dass das zu einer sehr kritischen Zeit passiert ist, dass es auch so ein Balanceakt ist zwischen der deutschen Verantwortung und natürlich auch der Kritik Deutschlands gegenüber Israel an den wirklich ausufernden Kämpfen in Gaza. Das hat man deutlich gemerkt, auch bei diesem Besuch, zum Beispiel als er eben zusammengetroffen ist mit seinem Counterpart Gideon Saar, dem israelischen Außenminister, wo er einerseits gesagt hat, Deutschland steht zu Israel, Seite Israels. Das heißt aber nicht, dass Kritik verboten ist. Das darf nicht zu Antisemitismus führen, hat er dann wieder gesagt. Aber er hat eben auch angesprochen, dass die Geiseln befreit werden müssen und gleichzeitig ist er dann wieder umgeschwenkt, dass es natürlich unerträglich ist, diese humanitäre Lage in Gaza zu haben, dass Israel dort die humanitären Hilfslieferungen zurückhält. Also man kann im Grunde zusammenfassen, das war ein Besuch von Freunden, bei denen aber Kritik auch durchaus erlaubt ist, kann man sagen.
Und wir haben ja noch ein besonderes Datum heute. Vor 60 Jahren haben Deutschland und Israel offiziell die diplomatische Beziehungen aufgenommen. Heute ist der israelische Präsident Yitzhak Herzog zu Gast in Berlin. Wird das in Israel heute gewürdigt angesichts der aktuellen Lage?
Man kann sagen, dass das hier fast gar keine Rolle spielt, denn alle warten jetzt auf die Freilassung von Idan Alexander, dass er ankommt, dass er hier nach Tel Aviv geflogen wird, um behandelt zu werden im Krankenhaus. Das spielt hier eine viel größere Rolle tatsächlich als jetzt dieser Besuch. Ich würde sogar wetten, dass das viele hier auf der Straße gar nicht wissen. Aber natürlich gibt es ein großes Programm und auch morgen, dann wird es ein großes Thema werden. Dann nämlich kommen Herzog und Steinmeier zu einem Doppelbesuch hier nach Israel. Also erst der Besuch in Deutschland, in Berlin und dann der Besuch in Jerusalem. Und das hat es auch vorher noch nicht gegeben. Das zeigt auch, dass dieses Verhältnis hier ein besonderes Gewicht hat. Und es wird auch ein Zusammentreffen von Steinmeier mit Netanyahu geben. Es wird einen Besuch in den Kibbutzim geben, die am 7. Oktober verwüstet wurden. Und es wird weitere Projekte geben, wie Jugendaustausch. Insofern, es hat ja auch die Städtepartnerschaft zwischen Tel Aviv und Berlin gegeben, vor nicht allzu langer Zeit. Also das sind alles schon Hausnummern. Aber wenn man hier die Bevölkerung Israel fragt, die sind tatsächlich eher bei den Geiseln und im Krieg, kann man auch sagen.
Unsere Korrespondentin Bettina Meyer in Tel Aviv zur aktuellen Lage in Israel und im Gazastreifen und welchen Eindruck auch der Besuch des neuen deutschen Außenministers hinterlassen hat. 60 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Auch das wird gefeiert in diesen Tagen in Israel, dann besonders morgen. Es ist ein Jubiläum im Schatten des Gaza-Krieges. Georg Schwarte blickt zurück auf diese schwierige und sensible Freundschaft zwischen Israel und Deutschland.
Mazal tov lechagigot 60 shana lemedinat Israel. Shalom.
2008. Stehender Applaus, als damals Kanzlerin Merkel zu 60 Jahren Israel gratuliert. Das letzte Mal erhoben sie sich in der Knesset für den ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sadat 1979. Und damals erst wenig beachtet, ein Kanzlerinnenwort, das danach gut zusammenfasste, was auch davor schon galt.
Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes.
Staatsräson. Das Wort hat viel erlebt, seit Israel bereit war, vor 60 Jahren aus Annäherung einen Versöhnungsprozess aus so viel Tod neues diplomatisches Leben mit Deutschland wachsen zu lassen. Gute und grauenvolle Zeiten, der 7. Oktober, der Terroranschlag der Hamas, war so ein grauenvoller Moment.
In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
Der damalige Kanzler sagte mit Worten, wofür 60 Jahre deutsch-israelische Partnerschaft auch stehen soll. Aber der ehemalige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der SPD-Mann Michael Roth, warnte einst auch vor dem Abstumpfen von Begriffen.
Klar, wir tragen das wie ein Popanz vor uns her. Das Existenzrecht Israels ist für uns Staatsräson. Ja, aber dann folgt ein Aber. Mich stört dieses Aber.
Gleis 17, Berlin-Grunewald, tausende Juden fuhren von hier in den Tod. Der damalige Kanzler Scholz hörte dort einst das Kaddisch. An seiner Seite damals der israelische Ministerpräsident Netanyahu.
Man kann hier nicht stehen, ohne dass einem die ganzen Erinnerungen hochkommen an die Geschichte, an die furchtbare Zerstörung jüdischen Lebens in Europa.
60 Jahre deutsch-israelische Partnerschaft, über die sich zuletzt ein Schatten legte. Der Schatten namens Gaza. Gerade erst erneuerte der neue Kanzler Merz das Bekenntnis zur Israels Sicherheit als Staatsräson. Aber die Bilder aus Gaza lassen auch Merz nicht kalt.
Israel macht uns allergrößte Sorgen. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen gegen diesen brutalen Angriff der Hamas-Terroristen vom 7. Oktober und allem, was danach gefolgt ist. Aber Israel muss auch ein Land bleiben, das den humanitären Verpflichtungen gerecht wird.
Damals war es Konrad Adenauer, der den Grundstein legte für die Annäherung. Das erste Treffen des deutschen Kanzlers mit Israels Premier Ben-Gurion 1960, für Adenauer eines für sein Geschichtsbuch.
Es ist für mich der heutige Tag, einer der schönsten und einer der ernstesten Tage in meiner ganzen dienstlichen Laufbahn.
60 Jahre diplomatische Beziehungen heute, weiterhin eine Partnerschaft, aber in eher komplizierten Zeiten. Was stets bleiben wird, hat Altkanzler Scholz einmal so formuliert.
Unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung macht es uns zur immerwährenden Aufgabe für die Existenz und für die Sicherheit des Staates Israel einzustehen. Diese Verantwortung leitet uns.
Die Worte des Ex-Kanzlers Olaf Scholz zur schwierigen Beziehung zwischen Deutschland und Israel. Staatsräson, ein Begriff, der viel erlebt hat, das haben wir auch gerade gehört im Bericht von Georg Schwarte, und ein Begriff, der manchmal den klaren Blick erschwert. Es gibt den Beistand und die Verantwortung für Israel als Staatsgebilde, der sich Deutschland verschrieben hat und die sich ja auch aus der historischen Verantwortung ergibt. Und es gibt aktuelle politische Entwicklungen und politische Debatten, denen man nicht ausweichen sollte. Stichwort Kritik an der Vorgehensweise der aktuellen israelischen Regierung, die von rechtsextremen Parteien mitgetragen wird. Das muss man alles klar voneinander trennen können. Gelingt nicht immer. Für Alon David ist die Sache klar, die israelische Armee verteidigt sich, ist im Recht, auch wenn er gleichzeitig die israelische Regierung kritisiert. Er ist Journalist, lebt im Norden Israels, nicht weit entfernt von der libanesischen Grenze, und er ist Teil der Delegation des israelischen Staatspräsidenten Itzhak Herzog, der auf Deutschland Besuch ist. Ich habe ihn zwischendurch am Telefon erwischt, teilweise im Trubel der Delegation, und habe gefragt, wie sich für ihn persönlich diese Feiern um die deutsch-israelischen Beziehungen anfühlen.
Die fühlen sich sehr warm an. Alle Deutschen, die uns um uns herum sind, wenn es jetzt im Schloss war heute Morgen oder im Hotel oder auch jetzt im Jugendaustausch im Ministerium, kriegen wir einen herzlichen Empfang. Natürlich hört man immer da und wieder, wenn wir die Nachrichten so am Rande mir mal anschauen, hören wir schreckliche Sachen. Aber man muss auch mal zusehen, dass dieser Krieg beendet wird und unsere 59 Geiseln zurückkommen, wie auch heute Präsident Steinmeier gesagt hat. Geiseln raus, Krieg zu Ende. Mhm. Und natürlich ist die humanitäre Situation in Gaza ja sehr schwierig. Aber man muss wissen, man hat es dort wirklich mit Terroristen zu tun.
Da schauen wir gleich nochmal genauer drauf, Herr David. Wie ist das Leben als Israeli im Moment unter ständiger Bedrohung? Sie haben auch davon gesprochen, dass Sie an der nördlichen Grenze Israels leben, direkt mit Blick auf den Libanon. Wie erleben Sie diese letzten Monate, anderthalb Jahre?
Also am 7. Oktober ist ja das schreckliche Massaker im Süden Israels passiert von der Hamas. Am 8. Oktober darauf hat die Hezbollah angefangen, Israel mit Raketen zu beschießen. Israel wurde mit mehr als 30.000 Raketen beschossen. Und ich bin in meinem Kibbutz, der unmittelbar an der Grenze ist zum Libanon. Ich bin dort geblieben. Das Kibbutz wurde komplett evakuiert. Familien mit Kindern haben sich in Hotels und nach Zentral-Israel evakuieren lassen. Und es war schon hart. Es war sehr hart. Man ist alleine. Man hat die ganze Zeit Alarm. Wenn man so nah an der Grenze ist, manchmal kommt der Alarm nach dem Einschlag. Israel hat sich nur gewehrt in dieser Zeit. Und dann kam ja die bekannte Biper-Aktion am 17. September 2024. Und dann ist Israel dann rübergegangen und hat gesagt, wir nehmen das mal in die Hand. Und wie wir wissen, Hezbollah existiert jetzt nicht mehr. Und daraufhin ist dann auch Syrien gefallen. Mhm. Es hat sich viel verändert bei mir an der Grenze. Das macht uns, den Anwohnern dort, große Sorgen.
Vor diesem Hintergrund, den Sie uns jetzt geschildert haben, wie stehen Sie zur Vorgehensweise der israelischen Armee im Gazastreifen?
Israel ist in einem Verteidigungskrieg schon seit dem Überfall der Hamas. Und ich glaube, wie man sieht, hat es nichts gebracht, dort mit den ganzen Verhandlungen und dies und jenes. Und wir wissen ganz genau, was dort passiert ist in den letzten anderthalb Jahren. Die Hamas hält dort die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde, missbraucht sie, klaut die Hilfsgütern. Und ich glaube, vielleicht wäre das eine Idee, wie man so hört, dass Israel sich drum kümmert und die Hilfsgüter dann alleine dort verwaltet mit ausländischer Hilfe.
Das sind die Pläne der israelischen Regierung. Jetzt hat das israelische Kabinett hier auch einen Beschluss gefasst, den Gazastreifen langfristig zu besetzen. Ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich ein Weg der Lösungen verspricht?
Ob das der Weg der Lösung ist oder nicht, das kann ich nicht sagen. Ich bin nicht der große Experte, aber eins kann ich Ihnen sagen. Wenn die 59 Geiseln zurück sind, endet dieser Krieg. Das Einzige, was die Israelis wollen, sind die 59 Geiseln zurück, und das war's.
Eins möchte ich gerne auf jeden Fall noch ansprechen, Herr David. Ja. Rund 50.000 Tote auf palästinensischer Seite seit Beginn des Krieges im Gazastreifen. Auch das macht wahrscheinlich was mit Ihnen. Welche Rolle spielt das für Sie?
Ich weiß nicht, ob das 50.000 Tote sind. Das sind Zahlen der Hamas. Wer sich auf die Hamas beruht, der ist nicht glaubwürdig. Also wer glaubt, dass er Zahlen und Daten von einer Terrororganisation wiedergeben kann, dann haben wir ein großes Problem.
Welche Zahlen haben Sie denn?
Ich habe keine Zahlen. Ich habe keine Zahlen. Das Problem ist, dass dort alles abgeschotten ist und man weiß nicht genau, was da los ist.
Es gibt trotzdem auch große Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung, auch in Israel. Es gibt die Proteste der Angehörigen, der Opfer. Es gibt Kritik auch aus den Reihen des Militärs. Ein Ex-Verteidigungsminister hat sich gemeldet, der von ethnischen Säuberungen spricht. Es gibt Berichte von israelischen Reservisten, die sich nicht mehr zum Dienst melden wollen. Wie empfinden Sie das alles?
Ja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich empfinde es nicht und ich spüre es nicht. Es ist also eine ganze kleine Minderheit in der israelischen Gesellschaft drin, die eine Randgruppe ist, von der israelischen Gesellschaft. Das ist genauso, wenn heute irgendwo in der Welt gesagt wird, die AfD regiert in Deutschland, was gar nicht stimmt. Natürlich gibt es Rechtsextreme in der israelischen Politik, aber sie sind nicht das tägliche Geschäft, wie man es hier in Europa Israel vorwerfen möchte.
Wobei Benjamin Netanyahu ja mit rechtsextremistischen Parteien zusammenarbeitet in seiner Regierung.
Richtig, habe ich ja nicht verneint, habe ich ja auch in meinem großen bekannten Artikel in der Jüdischen Allgemeine habe ich das befasst mit dem Titel, warum ich auf Israel stolz bin. Das ist vielleicht die schlechteste Regierung, die Israel je hatte, aber trotzdem sind wir stark und das sind nicht, also diese rechtsextremen Minister, die spiegeln nicht die israelische Gesellschaft. Genauso wie ich glaube, die AfD nicht die deutsche Gesellschaft spiegelt.
Sehen Sie denn einen Weg, Herr David, aus dieser Gewaltspirale herauszukommen? Ist Zusammenleben möglich in dieser Region nach all dem, was passiert ist? Wie stellen Sie sich eine Zukunft vor?
Natürlich gibt es ein Zusammenleben. Ich komme ja gerade raus und jetzt sind wir wieder im Konvoi auf dem Weg. Ich komme gerade raus von einem Jugendaustausch. In diesem Jugendaustausch waren Israelis zusammen mit Deutschen und unter diesen Israelis waren auch Israelis, die muslimisch sind, die christlich sind. Also ein Zusammenleben funktioniert und kann funktionieren. Aber wenn Terror mit ins Spiel ist und Gewalt, dann wird es nicht funktionieren. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wenn die Hamas die 59 Geiseln rausgibt, kann sich die Region wieder beruhigen und wir können uns auf den Weg setzen des Friedens und des Liebe und der Hoffnung.
Eine Frage noch, Herr David. Welche Zukunft stellen Sie sich vor für die Menschen in Gaza?
Ich hoffe für die Menschen in Gaza, dass sie endlich, aber nicht wie in Berlin oder in generell in Europa, was auf den Demos gerufen wird, Free Palestine, weil das ist purer Israelhass. Ich möchte ein freies Gaza von Terrorismus, dass die Menschen in Gaza frei leben können, freie Wahlen, studieren können, sich entwickeln können und nicht unter einer Unterdrückung von Islamisten und Dschihadisten. Und ich wünsche der Bevölkerung in Gaza, dass die genau gleiche bekommen wie jeder Mensch in dieser freien Welt.
Alon David, israelischer Journalist, unterwegs in Deutschland mit der israelischen Delegation des Staatspräsidenten Itzhak Herzog. Mit einem versöhnlichen Blick in die Zukunft am Ende. Eine Zukunft, die für Gaza im Moment noch Lichtjahre entfernt erscheint. Wir haben eben ja über die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen gesprochen. Die Militäraktionen Israels haben mehr als 52.000 Palästinensern das Leben gekostet, die meisten davon Frauen und Kinder. Das berichtet das Gesundheitsministerium im Gazastreifen, das von der Hamas kontrolliert wird. Viele Fachleute halten diese Zahl aber für plausibel. Auch die Vereinten Nationen arbeiten damit. Die israelische Regierung bezweifelt diese Zahlen, wie auch der Journalist Alon David, haben wir eben gehört. Vertreibung, Räumung, Übernahme, was wird aus dem Gazastreifen? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und das sind durchaus ernstzunehmende Pläne, die die israelische Regierung hegt, mit Blick auf den Gazastreifen und mit bisheriger Unterstützung der USA, den Streifen zu erobern, ihn besetzen, ja, und dann? Wie andere Länder auf das blicken, was dort gerade passiert, das hören wir jetzt aus Irland, Schweden, Italien und Frankreich.
Hier in Frankreich hat sich Präsident Macron äußerst besorgt und auch empört über die Zustände in Gaza gezeigt. Keinerlei humanitäre Regeln zu beachten, Menschen zu vertreiben, sei inakzeptabel und die Lage in Gaza so kritisch wie noch nie seit dem Krieg, der durch die Terrorattacke der Hamas auf Israel ausgelöst worden war. Wie könnte Frankreich da mit zweierlei Maß messen, sagte Macron. Wenn wir auf der einen Seite in der Ukraine das Völkerrecht verteidigen, können wir bei Gaza keinen anderen Standard anlegen, so die Worte des Präsidenten. Macrons Außenminister Jean-Noël Barrot hat sich ebenfalls geäußert. Er wurde gefragt, ob man Israels Premier Netanyahu, gegen den ja ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorliegt, festnehmen würde, sollte er nach Frankreich reisen. Daraufhin sagte Barrot, Frankreich respektiert den Internationalen Strafgerichtshof, wenn es so käme und der Gerichtshof sich an die französische Justiz wendete, würde eben diese Justiz über das Schicksal Netanyahus entscheiden. Präsident Macron hat übrigens bereits vor Wochen angekündigt, Palästina als eigenen Staat anerkennen zu wollen. Und zwar im Juni, wenn Frankreich gemeinsam mit Saudi-Arabien eine entsprechende Sitzung in New York leitet. Im Gegenzug sollen einige arabische Staaten Israel anerkennen, so der Plan. Julia Borutta, Paris.
In Italien wird teilweise auch innerhalb von Familien und Freundeskreisen kontrovers über die Situation in Gaza diskutiert. Größere Demonstrationen werden momentan vor allem von Pro-Palästina-Bewegungen organisiert. Mitte April etwa in Mailand rund 15.000 Menschen kamen. Auch in Rom, Bologna und anderen Städten gab es bereits Kundgebungen. Seit Anfang Mai stehen Protestcamps vor einigen Universitäten im Land. Von Florenz bis Palermo, organisiert von der Bewegung Intifada Studentesca, also der Studentenintifada. Die Studierenden forderten einen sofortigen Waffenstillstand, humanitäre Hilfe für Gaza und ein Ende der Kooperationen italienischer Universitäten mit Israel. Währenddessen hält sich die italienische Regierung zurück. Premierministerin Meloni hat sich bislang nicht klar zur Lage geäußert. Außenminister Tajani lehnt Sanktionen gegen Israel oder die Anerkennung Palästinas ab. In den klassischen Medien bleibt es auffällig still. Dafür ist die Debatte in den sozialen Netzwerken umso lauter. Martin Breitkopf für das ARD-Studio Rom.
Der Nahostkonflikt sorgt auch in Schweden für eine gesellschaftliche Zerreißprobe. Eine Mehrheit der Menschen in dem skandinavischen Land steht Israel kritisch gegenüber. Und besonders sichtbar wird das in Städten wie Malmö, wo viele Menschen mit Migrationsgeschichte leben. Dort gibt es regelmäßig pro-palästinensische Proteste, teilweise mit ziemlich provokanten Aktionen. Die schwedische Regierung setzt im aktuellen Konflikt stark auf humanitäre Hilfe für Gaza, allerdings unter der Bedingung, dass diese nicht an die Hamas fließt. Innenpolitisch ist diese Linie jedoch zunehmend umstritten. Während sie in linken und migrantisch geprägten Milieus Rückhalt findet, gibt es aus konservativen Kreisen Kritik, etwa, dass sich Schweden zu wenig mit dem Existenzrecht Israels solidarisiere. Ann-Britt Backenbüll, ARD-Studio Stockholm.
In Irland waren die Kritik an der israelischen Regierung und die Solidarität mit Palästinensern immer schon laut. Denn Irland blickt auf eine lange Geschichte der Kolonialisierung zurück und teilt aus Sicht vieler mit Palästina die Erfahrung der Besetzung und des Widerstands dagegen. So hat zum Beispiel Regierungschef Harris Parallelen gezogen zwischen der aktuellen Hungersnot in Gaza und der großen Hungersnot in Irland im 19. Jahrhundert. Die Mitte-Rechts-Regierung in Dublin hat Palästina letzten Sommer als Staat anerkannt, mit Verweis auf den eigenen Kampf um Unabhängigkeit und sich der Völkermordklage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof angeschlossen. Das Parlament beschäftigt sich außerdem gerade mit einem Gesetz, das den Handel mit Waren aus besetzten Gebieten verbieten würde, von dem Israel profitiert und das breite Unterstützung aus den Parteien hat. Auch die BDS-Bewegung, die sich unter anderem für den Boykott israelischer Produkte einsetzt, erfährt in Irland Unterstützung, nicht nur etwa vom Studentenverband USI, sondern zum Beispiel auch von mehreren Kommunen, die entsprechende Anträge annahmen. Nun hat der öffentlich-rechtliche Sender RTE die Europäische Rundfunkunion gebeten, über die Teilnahme Israels beim ESC zu sprechen. Es geht wohl um einen möglichen Ausschluss vom Wettbewerb. Israel wirft Irland feindliche Politik vor und schloss seine Botschaft letztes Jahr in Dublin. Franziska Hoppen, London.
Der Blick aus Irland, Schweden, Italien und Frankreich. Ein Hinhörer, finde ich, die Bestrebungen aus Paris, einen Staat Palästina anzuerkennen. Im Gegenzug sollten arabische Staaten Israel anerkennen. Kola Mariam Hübsch ist Journalistin, Autorin und bringt sich immer wieder ein in die Debatte rund um den Krieg im Gazastreifen, kritisiert auch die Bundesregierung in ihrer Haltung zur israelischen Regierung. Grüße Sie.
Ja, hallo.
Wir haben eine neue Bundesregierung und einen neuen Außenminister, Johann Wadephul. Der war gerade in Israel und im Westjordanland. Er stellt in Frage, ob Israel mit seinen Plänen die strategischen Ziele erreichen kann und bezweifelt auch, dass das der Sicherheit Israels dient. Und er bringt auch wieder eine Zwei-Staaten-Lösung ins Spiel. Und Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, der hat in HR Info gesagt, er wünsche sich allerdings kritischere Töne gegenüber der israelischen Regierung. Wie sehen Sie es?
Ich sehe das genauso. Man muss sich ja schon die Frage stellen, seit 19 Monaten hören wir zwar immer wieder mahnende Worte und Appelle von der Bundesregierung, aber es ist nichts passiert. Und wenn das bei reinen Worten bleibt, dann wird auch nichts passieren. Das haben wir gesehen. Israel reagiert recht hemmungslos. Es gibt keine roten Linien, die nicht überschritten worden wären. Das Völkerrecht ist immer wieder gebrochen worden. Kriegsverbrechen sind begangen worden. Und ich glaube, da reicht es nicht, immer wieder mahnende Appelle zu formulieren, sondern man muss schon ganz konkret mit Konsequenzen arbeiten und man muss auch Drohungen formulieren und man muss zum Beispiel auch darüber nachdenken, keine Waffen mehr zu liefern, das EU-Assoziierungsabkommen zum Beispiel auszusetzen. Also all das wären ganz konkrete Maßnahmen, die man androhen könnte, um eben einen massiven Druck auszuüben, weil hier geht es ja um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Raum stehen. Es geht um sogar den Genozidvorwurf. Also das sind wirklich keine kleinen Dinge mehr, über die wir sprechen, und da reichen wohlmeinende Appelle bei weitem nicht mehr.
Genozid in Gaza, dieser Vorwurf, den hegen ja viele renommierte Menschenrechtsorganisationen und Fachleute formulieren das auch längst so. Aber der Internationale Gerichtshof ermittelt noch, das müssen wir auch noch abwarten. Wie sollte denn Deutschland dieser israelischen Regierung gegenüber entgegentreten?
Also ich glaube, man muss sich zum einen klar machen, wir haben eine historische Verantwortung, solidarisch zu sein mit Jüdinnen und Juden und für die Sicherheit Israels einzustehen. Das heißt aber nicht, dass wir solidarisch sein müssen mit einer völkisch-nationalistischen und teilweise rechtsextremen Regierung, die einen Premierminister hat, der eben auch gerade von dem Internationalen Strafgerichtshof einen Haftbefehl ausgesprochen bekommen hat, angeklagt ist, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verübt zu haben. Und das ist eben eine Regierung, die hat Verbündete mit Rechtspopulisten in Europa, von Viktor Orban bis Geert Wilders, mit Marine Le Pen und eben Trump. Das ist eine Regierung, die ignoriert internationale regelbasierte Ordnung, die ignoriert das Völkerrecht, die bekämpft die Vereinten Nationen. Also das ist ganz sicherlich keine Regierung, mit der wir gemeinsame Werte teilen. Und sie geht jetzt so weit, dass sie dass palästinensische Existenz vertrieben wird, dass wir das mit Vertreibung und Besatzung noch einmal zu tun bekommen. Und das sind letztendlich Pläne, die von den rechtsradikalen Kabinettsmitgliedern in dieser Regierung schon lange formuliert worden sind, auch offen immer wieder ausgesprochen worden sind, dass man Gaza neu besetzen möchte. Das sind ganz klar völkerrechtswidrige Pläne, die jetzt aber umgesetzt zu werden scheinen. Alles spricht dafür, dass es eben nicht um die Geisel ging, nicht in erster Linie zumindest, und dass es Netanyahu vor allem um sein politisches Überleben geht und ging, und dass deswegen eben systematisch der Gazastreifen zerstört wurde, die gesamte Infrastruktur, die Lebensgrundlage von Schulen bis über Krankenhäusern ist alles dem Boden gleichgemacht worden, und das kann man durch nichts mehr rechtfertigen.
Wie würden Sie denn die Terrororganisation Hamas bekämpfen?
Wir haben gesehen, dass wir zum Beispiel die Geiseln nur durch Verhandlungen freibekommen haben. Also die meisten Geiseln, die freigekommen sind, sind durch Verhandlungen freigekommen. Ich glaube, dass man dem Terror, das ist eine Ideologie, die kann man militärisch kaum besiegen. Das wird nicht gelingen. Es ist auch nicht gelungen in den letzten 19 Monaten. Das, was man tun kann, ist also den Nährboden von Terror auszurotten. Das gelingt, indem man Menschen eine Perspektive gibt, indem man Gerechtigkeit etabliert. Und das ist das zentrale Problem in Gaza, dass wir schon seit Jahren und Jahrzehnten einen Zustand der Besetzung haben, dass Menschenrechtsorganisationen schon langem von einem Freiluftgefängnis sprechen. Und das führt natürlich dazu, dass da aus Verzweiflung heraus ein Nährboden für Terror viel leichter entsteht, das rechtfertigt und gar nichts. Also diese Verbrechen, die Hamas begangen hat, sind durch nichts zu rechtfertigen. Aber dennoch ist doch ganz klar, dass wir dafür sorgen müssen, dass langfristiger und nachhaltiger Frieden nur möglich sein wird, wenn wir eine gerechte Grundlage für palästinensisches Leben und israelisches Leben dort in der Region etablieren können.
Wie stellen Sie sich eine Zukunft für Gaza vor, also einen Wiederaufbau der Region mit den Menschen, die dort leben? Das ist ja auch der arabische Vorschlag und den unterstützt ja auch die neue Bundesregierung.
Wir haben das Problem, dass wir den völkerrechtswidrigen Siedlungsbau haben. Also eine Zwei-Staaten-Lösung sieht sehr schwierig aus, weil wir über 700.000 Juden im Westjordanland haben, die dort angesiedelt sind. Deswegen, ich glaube, man muss zuallererst daran arbeiten, dass wir gleiche Rechte für Palästinenser und Israelis haben, dass wir erkennen, dass auf dem Rücken von Unrecht niemals Frieden entstehen kann und dass Gerechtigkeit die Grundlage ist, die Voraussetzung dafür ist, dass wir auch dort einen nachhaltigen Frieden haben. Und das wird passieren, wenn wir keine Besatzung mehr haben, wenn natürlich aktuell die Blockade so beendet wird, wenn keine Waffen geliefert werden, wenn ein Waffenstillstand eintritt und man dort dann wieder versucht, eine gerechte Grundlage herzustellen.
Frau Hübsch, eine ähnliche Frage habe ich auch den israelischen Journalisten Alon David vorhin gestellt. Ich habe ihn gefragt nach seinem Traum für die Zukunft der Menschen in Gaza. Ihnen würde ich die Frage stellen, was ist Ihr Traum für die Zukunft der Menschen in Israel?
Ich wünsche mir für die israelischen Menschen genau das Gleiche wie für die palästinensischen und wie für alle Menschen, dass sie in Frieden leben können, dass sie eine gerechte Grundlage für ihr Leben haben, dass sie Möglichkeit haben, auch in demokratischen Strukturen zu leben und nicht unter einer Besetzung leben müssen oder unter Bedingungen leben müssen, die menschenrechtswidrig sind. Und das ist letztendlich ja auch die Grundlage für das internationale Völkerrecht. Das ist auch, was Staatsräson für mich ist, das ist das Erbe unserer historischen Vergangenheit, auch als Deutsche, dass wir uns zu diesem Völkerrecht, zu den Menschenrechten bekennen und das zur Grundlage jedes politischen Handelns machen.
Kola Mariam Hübsch, Journalistin und Publizistin, Frankfurterin. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Vertreibung, Räumung, Übernahme, was wird aus dem Gazastreifen? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Dass Versöhnung möglich ist und möglich bleiben muss, das zeigt auch die Geschichte von Buma Inbar. Der Rentner aus Israel hat Friedensbewegungen mitbegründet in Israel, unter anderem Parents Circle, eine Organisation von israelischen und palästinensischen Familien, die durch den Konflikt Angehörige verloren haben. Sein Sohn starb während eines Einsatzes bei der Armee im Libanon. Und seitdem ist Buma auf einer Mission, für Frieden zu sorgen zwischen Israelis und Palästinensern. Doch seit Israel wieder mitten in einem Krieg steckt, ist das eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Bettina Meyer hat den israelischen Friedensaktivisten bei einer seiner Touren begleitet.
Wenn Buma Inbar in sein Auto steigt, geht er auf Mission für den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Trotz Krieg, Wut und Trauer, die viele im Land nach dem 7. Oktober empfinden, setzt sich Buma für die Menschen in den von Israel besetzten Gebieten ein. Es geht immer erst um die Geiseln in Gaza. Sie wollen nicht, dass wir über die Besatzung Israels in den palästinensischen Gebieten sprechen. Aber wir können nicht über Frieden reden, wenn wir eine Besatzungsmacht sind. Wegen der Besatzung ist das Leben hier gefährlich. In Bumas Kofferraum liegen Protestschilder, die er auf seiner Tour von Zentral-Israel ins Westjordanland mitnimmt, mit der Nachricht:
Stop the Jews terror. This is in Hebrew.
Stoppt den jüdischen Terror. Hier steht es auf Hebräisch und hier auf Arabisch.
And here it's also in Arab.
Der Rentner setzt sich seit mehr als 20 Jahren für die Gleichberechtigung der Palästinenser ein, seit sein Sohn Jotam als Soldat im Libanon starb. Es fällt ihm schwer, darüber zu sprechen.
I know, after Jotam died, I change.
Seit Jotam tot ist, bin ich ein anderer Mann. Ich sage, was ich denke und zahle dafür, weil ich nicht die Mainstream-Meinung vertrete.
And I pay for it. I'm not in the consensus.
Auf der Tapuach Junction, einer Kreuzung im Westjordanland, auf der es oft zu Übergriffen zwischen Siedlern und Palästinensern kommt, hält Buma mit 15 anderen Friedensaktivisten aus Israel seine Protestschilder hoch. stoppt die Besatzung. Palästinenser hupen, winken freundlich, zeigen einen Daumen nach oben.
Marhaba, marhaba,
grüßt Buma auf Arabisch. Doch es kommt auch zu Anfeindungen. Ein Auto mit Siedlern umrundet den Kreisverkehr. Ihr führt den Geist von Hitler weiter. Hitler wäre stolz auf euch, schreit ein Siedler. Schließlich rückt das israelische Militär an. Maskierte Soldaten stellen sich mit Waffen im Arm vor Buma, der sein Schild weiter hochhält. Die Soldaten fordern die Demonstranten auf zu gehen. Martin Goldberg von der Organisation schaut der Besatzung in die Augen, stellt sich neben Buma. Sie versuchen, ihre Macht auszuspielen. Wir haben das Recht, hier zu demonstrieren. Die spielen ihr Machtego aus, aber das können sie woanders ausleben. Die Armee rückt wieder ab. Palästinenser halten an. Ein Mann namens Salem verteilt süßes Gebäck. Siehst du, das bedeutet, dass Israelis und Araber sich verstehen können, sagt Buma zum Schluss. Ob er wirklich an einen Frieden und eine Lösung des Konflikts glaubt? Ich glaube an niemanden. Jemand hat die Bibel geschrieben, jemand den Koran. Ich lese Harry Potter. Wenn ich etwas nicht sehe, glaube ich es nicht. Er habe aber Hoffnung und packe selbst an, sagt Buma und steigt ins Auto. Er muss noch ins Sheba-Krankenhaus bei Tel Aviv, um Patientinnen aus Gaza zu besuchen, die dort seit Kriegsbeginn festsitzen. Auch für sie engagiert sich Buma, der glaubt, dass Taten mehr bringen als Worte.
Unsere Korrespondentin Bettina Meyer über einen unermüdlichen Friedensaktivisten, ein Israeli, der für Versöhnung und Verständnis eintritt. Und das ist in dieser Zeit besonders schwierig. Simon Wolfgang Fuchs kann von dieser Zeit auch eine Menge erzählen. Er ist Nahostwissenschaftler an der Hebräischen Universität in Jerusalem, ist 2023 mit seiner Familie von Deutschland aus dorthin gezogen. Und zwar vor dem 7. Oktober, kurz vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Guten Tag, Herr Fuchs.
Guten Abend, Herr Mastrocola.
Wie erleben Sie die Situation in Israel? Sie sind einerseits Außenstehende, andererseits sind Sie mittendrin.
Genau, ich bin mittendrin, auch was den Unterricht zum Beispiel anbelangt, mit palästinensischen und israelischen Studierenden, wo vieles natürlich auch absolut durchschlägt von dem, was wir jetzt die ganze Sendung über schon diskutiert haben, was uns allen beschäftigt, was auch meine Kolleginnen und im Umfeld, im Kindergarten alle beschäftigt. Und ich würde sagen, es ist eine große Resignation da. Auch gerade viele Leute, die schon seit langer Zeit demonstrieren, die sich auch fragen, wohin soll das eigentlich noch führen? Und die sich jetzt auch gerade wieder in dieser Situation finden, dass die einzige Hoffnung, die es noch gibt, plötzlich Donald Trump heißt. Und ich glaube, da müssen auch viele erstmal damit klarkommen.
Wie erleben Sie denn die Stimmung in der israelischen Gesellschaft? Das ist in der Sendung der Begriff von der gespaltenen Gesellschaft auch wieder aufgekommen. Erleben Sie das auch so?
In gewisser Weise finde ich es gar nicht gespalten, weil Israelis sich eigentlich relativ schnell nach dem 7. Oktober wieder in einer Normalität einrichten konnten. Natürlich nicht diejenigen, die eingezogen waren, Familien, die betroffen waren. Aber der Alltag ist relativ schnell wieder zurückgekehrt. Man ging einkaufen, die Cafés waren voll, die Restaurants, nur die Touristen haben gefehlt. Und ich glaube, die Rakete der Houthis, die letzte Woche eingeschlagen hat in der Nähe des Flughafens, war mal wieder so ein Hinweis darauf, dass wir eben nicht in der Normalität leben, dass man zwar zum Strand gehen kann und alles normal scheint, aber dass alles auch auf Messers Schneide steht und dass wir relativ nah dran sind an Gaza und auch an allem, was in der Westbank passiert, aber man an vielen Tagen das einfach sehr bequem ausblenden kann.
Ja, lassen Sie uns mal auf die Gefahren von außen schauen für Israel, ganz aktuell eben die Angriffe der Houthi-Rebellen. Wie lange halten die noch durch?
Die Houthis halten schon relativ lang durch. Das sehen wir auch daran, dass es ja schon seit 2015 eine von Saudi-Arabien geführte Koalition gab mit anderen arabischen Staaten, die sich daran gemacht hat, den Jemen zu befrieden, in Anführungszeichen, und die Houthi-Kontrolle zu brechen. Das ist ihnen damals nicht gelungen mit Luftschlägen und mit Bodentruppen. Von dem her, glaube ich, würden sich auch die Houthis jetzt durch israelische Luftschläge auf Häfen, auf Infrastruktur wie den Flughafen von Sanaa auch gar nicht einschüchtern lassen.
Die Houthis werden ja auch unterstützt vom Iran. Was plant die israelische Regierung im Umgang mit dem Iran?
Hier muss man sagen, Iran hat deutlich gemacht, dass man sein Personal aus dem Jemen auch abgezogen hat seit März, um hier nochmal deutlich zu machen, die Houthis sind nicht unsere Proxys, sondern die machen das auf eigene Initiative hin. Aber Israel ist gerade in einer wirklich schwierigen Situation, weil diese gesamte Rhetorik auch der Gefahr oder vor dem Iran zu warnen, fast überall auf taube Ohren stößt. Das war früher anders. Da waren auch viele Golfstaaten mit an Bord, die sich hier durchaus mit Israel in einem Boot sahen. Und auch die USA haben andere Töne angeschlagen. Aber dadurch, dass man im Moment so intensiv verhandelt und es vielleicht auch eher nur noch um Details geht eines Abkommens, steht Israel plötzlich ziemlich alleine da und muss sich wirklich fragen, ob man alleine auch tatsächlich Militärschläge in Zukunft durchführen möchte.
Und schauen wir noch auf die anderen Grenzen bzw. Fronten für Israel, sprich Libanon, wo man die Hezbollah ja stark geschwächt hat, und auch Syrien mit der neuen Regierung.
Ja, hier ist es wirklich ganz interessant, dass auf der anderen Seite, was hinter den Kulissen passiert, eigentlich so gar nicht im Zusammenhang oder damit zusammenpasst, was Israel offensichtlich in Syrien vorhat, weiter Gebiete auch zu besetzen oder auch immer wieder Luftschläge durchzuführen. Auf der anderen Seite will man auch irgendwie zu einem Ausgleich kommen, auch mit der syrischen Regierung reden. Man hat jetzt auch von der Rhetorik Abstand genommen, diese als Dschihadisten in Anzügen zu bezeichnen. Aber das ist in Bezug auf Syrien, glaube ich, noch ein weiter Weg. Für Israel hingegen viel positiver. Tiefere Entwicklungen sehen wir im Moment gerade im Libanon, wo es scheint, dass die Hezbollah ihre vorherige Stärke beileibe nicht wieder erreichen kann. Sie auch sich ziemlich aus dem Süden des Landes zurückgezogen hat. Die libanesische Regierung zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten auch versucht, die Kontrolle über das Land auszuweiten. Und aus der israelischen Perspektive gibt es hier sehr positive Signale. Mit Syrien muss man abwarten, obwohl die syrische Regierung auch immer wieder deutlich macht, sie ist an keiner Eskalation interessiert. Von ihr aus gehen keine Probleme aus und sie wollen eigentlich auch zu einem guten Auskommen gelangen.
Offensiven gegen die Nachbarn, die Besetzung Gazas, wie nachhaltig kann dieser Weg der israelischen Regierung sein?
Im Moment sehen wir, dass vieles im Nahen Osten rund um Israel in Bewegung gerät. Das sehen wir auch, wer mittlerweile sich auch in Syrien einigen kann. Wir sehen neue Möglichkeiten des Ausgleiches zwischen den USA und den Golfstaaten, zum Beispiel auch, dass Saudi-Arabien ein nukleares Energieprogramm für zivile Zwecke in Aussicht gestellt wird. Und Israel ist plötzlich außen vor. Man war vorher in der Mitte all dessen und hat gedacht, man hat die Fäden in der Hand. Man kann hier auch vielleicht Staaten in der Region dagegen ausspielen und die eigenen Interessen vorantreiben. Aber es wird sehr einsam im Moment gerade um Israel.
Wenn wir jetzt nochmal kurz auf das schauen, was die Bundesregierung verfolgt. Jetzt war der deutsche Außenminister gerade in Israel, hat die Zwei-Staaten-Lösung nochmal eingebracht. Wie stellen Sie sich ein Zusammenleben vor in dieser Region nach all dem, was passiert ist, nach all diesen Toten? Kann man das alles vergessen und wieder eine Versöhnung angehen und einen Wiederaufbau schaffen?
Ich würde hier tatsächlich einen Unterschied machen zwischen der Situation zum Beispiel in der Westbank, die seit dem 7. Oktober wirklich sehr darunter leidet, dass wir überall Checkpoints haben und ein normales Leben, ein normales Bewegen eigentlich relativ unmöglich geworden ist. Und hier ist die Frage, ist Israel auch bereit, diese ganze Infrastruktur auch der Besatzung zurückzubauen und hier größere palästinensischen Freiheiten zuzulassen? Erstaunlich ist aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auf Jerusalem gucken, die ja eine Stadt, die keine physische Grenze hat, aber auch geteilt ist, eine starke oder eine große palästinensische Bevölkerung hat. Hier ist nicht viel passiert seit dem 7. Oktober, weil die Leute doch miteinander arbeiten, zusammen studieren, wie bei uns, zusammen sich begegnen in Parks, im Zoo, in Fitnesscentern. Und interessanterweise, trotz aller Animositäten, gelingt das Leben einigermaßen. Und das ist natürlich die Frage, kann das ein Modell sein der Integration, der wirtschaftlichen Integration? Jerusalem lebt es in gewisser Weise vor. Man ist sich nicht unbedingt freundlich gesonnen, aber man geht einigermaßen respektvoll im Alltag miteinander um.
Also Zusammenleben ist möglich im Nahen Osten, in Israel. Vielen Dank, Simon Wolfgang Fuchs, Islam- und Nahostwissenschaftler an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Vertreibung, Räumung, Übernahme, was wird aus dem Gaza-Streifen? Das war wieder der Tag mit einem Thema und vielen Perspektiven. Und wenn Sie sich jetzt heiß gehört haben sollten, dann kann ich Ihnen noch folgenden Podcast empfehlen. Kinder im Gaza-Krieg, was tun gegen Hunger und Trauma? So heißt eine neue Folge des Weltspiegel-Podcasts, finden Sie in der ARD-Audiothek. Und uns finden Sie dann natürlich auch. Und wenn Sie Anregungen haben, Kommentare, Kritik, melden Sie sich gerne bei uns. Sie finden den Kontakt auf hrinforadio.de oder auf hr2.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.